Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit Susanne Burg. Guten Tag. Ja, falls Sie gestern Fußball geguckt haben, Deutschland gegen Curaçao und auch bei der Nachberichterstattung noch dabei waren, dann ist Ihnen vielleicht dieser kleine Dialog zwischen dem ARD-Reporter Alex Schlüter und dem deutschen Nationalspieler Felix Metscher aufgefallen.
Nach dem Abpfiff standen Sie im Kreis mit auch Spielern von Curaçao, mit eigenen Mitspielern. Können Sie uns erklären, was da passiert ist?
Ja, wir sind halt im Spiel Gegner gegeneinander und dann nach dem Spiel sind wir alle Christen und wir sind so Brüdern und ja, dann haben wir einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht, weil wir sind im Ganzen, glauben wir alle, dass Jesus verherrlicht wird durch das Spiel und deswegen sind wir zusammengekommen und haben einfach zusammen gebetet.
Ja, ein kleines Gebet nach dem Spiel. Auf den ersten Blick ist das vielleicht noch nicht unbedingt ein Gesprächsthema, aber interessant wird's, wenn man sich mit der Gemeinde beschäftigt, der Metscher angehört und die er immer wieder auch offensiv bewirbt mit Schienbeinschonern oder Armbändern, etwa Ballers in God heißt diese evangelikale Bewegung. Gleich mehr dazu. 7:1 gewonnen, die Fans feiern und dann knien plötzlich gestern Abend nach dem Spiel Deutschland gegen Curaçao Spieler beider Mannschaften im Mittelkreis und beten gemeinsam. Mittendrin Nationalspieler Felix Metscher. Der spricht schon länger sehr offen über seinen Glauben und ist Teil des evangelikalen Netzwerks Ballers in God. Fußball, Frömmigkeit und Social Media, das ist eine Mischung, die immer sichtbarer wird. Aber wer steckt dahinter und warum sind gerade Profifußballer so wichtige Botschafter für solche Gruppen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Felix Michaelis. Guten Tag.
Hi, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Metscher gilt als eine Art Aushängeschild von Ballers in God. Ballers in God klingt vielleicht erstmal nach einem christlichen Gebetskreis von Fußballern, aber es ist ein evangelikales Projekt. Was ist das für ein Netzwerk?
Genau, also das gilt im Grunde genommen für Fußball mit Vision und Ballers in God für beide gleich. Fußball mit Vision, das ist das deutschsprachige Netzwerk. Das sind zwei Plattformen, die erstmal ganz simpel gesagt den christlichen Glauben im Fußball verbreiten möchten. Und das funktioniert über Fußball und vor allen Dingen auch über Social Media. Das ist natürlich soweit erstmal so unkritisch. Da, wo es kritisch wird, ist die evangelikale Auslegung bei der Plattform. Und das zeigt sich zum Teil in einzelnen Posts, zum Teil in einzelnen Figuren, wie zum Beispiel in Metscher, durch das, was er so öffentlich von sich gibt. Aber vor allen Dingen durch die Verbindung zu evangelikalen Freikirchen, die es bei Ballers in God und Fußball mit Vision gibt. Und diese evangelikalen Freikirchen, die fallen mit queerfeindlichen Positionen auf.
Es geht mehr dabei als um ein persönliches Glaubensbekenntnis. Es geht auch um eine Form der Missionierung und Metscher ist da sehr zentral dabei. Sie hatten schon Social Media Posts erwähnt, aber er tritt ja auch immer wieder mit bestimmten Gesten auf dem Fußballplatz in Erscheinung oder mit einem bestimmten Torjubel. Was sind das für Gesten und welche Rolle spielt da Social Media?
Genau, also Sie sagen schon richtig, ein Metscher hat bei beiden dieser Plattformen eine herausgehobene Rolle, das kann man durchaus so sagen. Also bei Social Media funktioniert es in der Regel so, dass die Plattform Bilder von Fußballern nimmt und sie postet und also die Fußballer bekennen sich quasi zum Glauben oder zur Community selbst und die Organisationen posten das dann, wobei man da natürlich vorsichtig sein muss, weil man nicht immer weiß, ob dann die Organisationen die Fußballer instrumentalisieren in dem Moment oder wie im Fall von den Metscher, die Fußballer tatsächlich ein Teil von dieser Struktur sind. Und diese Organisationen verfügen zum Beispiel auch über Merchandising, also Ballers in God hat eigenes Merchandising, zum Beispiel Fußballausrüstung, die Schienbeinschoner, die Felix in Metscher unter anderem auch schon getragen hat. Und was sie eben auch angesprochen haben, und das ist jetzt ja, spielt bei dieser WM eine wichtige Rolle, das sind die Torjubel. Und zwar haben sowohl Ballers in God als auch Fußball mit Vision einen eigenen Torjubel entworfen jeweils, den die Fußballer machen sollen auf dem Feld. Und genau das hat ein Metscher gestern nach seinem Tor gemacht. Also er hat einen Torjubel bzw. zwei Torjubel gemacht, einen für Ballers in God und einen für Fußball mit Vision, in denen er sich ja zum Glauben oder zu Jesus bekannt hat. Also ein direktes Glaubensbekenntnis, aber auch ein direktes Bekenntnis zu beiden Communities, das er gestern gemacht hat auf dem Platz.
Warum sind Profifußballspieler wie Metscher für solche evangelikalen Netzwerke so wichtig und welche Wirkung entfalten die gerade bei jungen Fans?
Das kann ich aus verschiedener Hinsicht beantworten. Also zunächst einmal ist es natürlich so, dass der Fußball eine unfassbare Reichweite hat. Das gilt jetzt ganz besonders auch für die Weltmeisterschaft, wo es ja Millionen von Zuschauern weltweit gibt. Also das ist schon mal definitiv ein großer Grund, warum sich die Evangelikalen jetzt ausgerechnet den Fußball rausgepickt haben. Und dann bieten diese Organisationen bzw. der evangelikale Glauben an sich natürlich auch zum Teil explizit, zum Teil implizit ein sehr starkes Versprechen. Und zwar, wenn man den richtigen Glauben richtig auslebt, dann läuft es auch sportlich. Und das ist etwas, was Felix in Metscher auch immer wieder so kundtut, beziehungsweise diese Organisation. Dann noch etwas, was natürlich eine Rolle spielt, ist die Vorbildfunktion, die ebenfalls vor allen Dingen beim jungen Publikum zutage kommt.
Jetzt ist Metscher nicht nur wegen seines Glaubens aufgefallen, sondern auch wegen Beiträgen in sozialen Medien, die als homo- oder transfeindlich kritisiert werden. Wie typisch sind diese konservativen Positionen in Teilen der evangelikalen Szene?
Ja, also etwas, was natürlich den evangelikalen Glauben in Teilen, also was diese Strömung in Teilen auszeichnet, ist eine bibelgetreue Auslegung. Dazu gehören dann auch Passagen, die aus heutiger Sicht natürlich klar queerfeindlich sind. Und das ist etwas, was man bei Ballers in Gott, zum Teil auch bei Fußball mit Vision, beziehungsweise bei Fußball mit Vision ist es noch etwas komplizierter, weil es sich da eher durch die Verbindung zur Freikirche zeigt. Aber bei Ballers in Gott ganz direkt zeigt, also es gab bei Ballers in Gott mal einen Instagram-Post, wo sie das Ende der sogenannten Rainbow Laces-Kampagne gefeiert haben. Das war eine Kampagne in der Premier League, also in der englischen Fußballliga. Sie zeigen sollte, dass der Fußball für alle offen ist, also auch für queere Menschen. Und das Ende dieser Kampagne hat diese Community regelrecht gefeiert. Also das ist etwas, was man bei den Organisationen sozusagen sieht, aber auch bei Enmetscher selbst, der immer wieder auf Instagram Posts von Rechtsextremisten geteilt hat. Oder auch zum Beispiel gab es einen Post bei Enmetscher, wo er die Pride-Bewegung mit dem Teufel gleichgesetzt hat.
Wie zentral ist es denn eigentlich für Ballers in God, dass die Fußball-WM nun in den USA stattfindet, einem Land, das ja eine sehr starke evangelikale Strömung hat?
Ich sag's mal so, es dürfte sie zumindest freuen, aber letztendlich hätten sie wahrscheinlich die Bilder, die jetzt gerade erzeugt werden und durch die Decke gehen und übrigens besonders von Rechtsextremen gerade zelebriert werden. Also es gibt zahlreiche AfD-PolitikerInnen, unter anderem auch Julian Reichelt und das rechtspopulistische Plattform News, die gerade sehr, sehr viel für Enmetscher schreiben. Das ist definitiv auch noch erwähnenswert. Aber letztendlich hätten sie diese Bilder auch erzeugt, hätte die WM irgendwo anders stattgefunden.
Sagt der Journalist Felix Michaelis über das evangelikale Netzwerk Ballers in God und auch Fußball mit Vision. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Dankeschön.
Ob im Stadion, beim ESC, auf TikTok oder nach einer Parteitagsrede, wir klatschen, liken, jubeln, schicken Herzchen und Daumen hoch. Beifall gehört zum Alltag und trotzdem fragen wir uns selten, was dahinter steckt. Judith Pietrek hat daraus gleich ein ganzes Buch gemacht. Die Medienwissenschaftlerin erzählt in Zwischen Klatschen und Klickzahl die Geschichte des Applauses von den Theatern der Antike bis zu den Like-Buttons der Gegenwart. Und dabei zeigt sich, hinter einer scheinbar einfachen Geste verbergen sich Fragen nach Macht, Gemeinschaft und öffentlicher Aufmerksamkeit. Über diese Kulturgeschichte erzählt uns Judith Pietrek jetzt mehr. Sie ist im Studio hier. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, gerade läuft wieder eine Fußball-WM. Überall wird geklatscht, gejubelt, rhythmisch mitgemacht. Das Ganze kann man natürlich auch woanders sehen, bei Konzerten, bei Festivals, wie schon erwähnt, bei Parteitagen. Wenn Sie das alles auf einen gemeinsamen Nenner bringen müssen, warum applaudieren Menschen überhaupt? Was erfüllt diese Gäste für eine Funktion?
Ja, wie so oft natürlich mehrere. Sie haben es in der Anmoderation schon ein bisschen gesagt. Dieser gemeinschaftsstiftende Aspekt ist, glaube ich, ganz groß. Jeder kennt das, wer schon mal im Fußballstadion war. Jeder Fan wird mir zustimmen. Das ist was anderes, als das alleine vorm Fernseher zu schauen. In der Gemeinschaft ist es, hat natürlich das Erste, was uns vielleicht einfällt in Bezug auf Applaus, ist dieser Dankesaspekt. Ne? Wir wollen uns bedanken für eine Leistung, die auf einer Bühne oder auf dem Fußballplatz irgendwie dargeboten wurde. Es hat aber auch eine kommunikationsstiftende Funktion, die halt nach innen geht, immer, dass wir uns als Publikum auch gegenseitig versichern wollen, dass uns das gefallen hat, dass das irgendwie gut war. Also wir kommunizieren nicht nur mit der Bühne, sondern auch mit uns untereinander im Publikum. Genau, das stabilisiert halt auch diese Gemeinschaft. Ne? Man lässt sich auch mitreißen. Es hat ja auch so eine affektive Kraft. Genau, und Emotionen werden einerseits hergestellt und gleichzeitig übertragen. Das sind so die Hauptsachen. Ein Aspekt vielleicht noch ist die Ventilfunktion. Das kennt man vielleicht am besten aus dem Flugzeug. Man ist gelandet, man ist nicht abgestürzt. Gerade Leute, die irgendwie ein bisschen mit Flugangst zu tun haben, neigen dann ja gern dazu zu klatschen am Ende. Und man würde irgendwie sagen, ja, man applaudiert dem Piloten, der Pilotin. Aber eigentlich ist es dieser Entlastungsmoment. Oh Gott, wir haben es geschafft, wir haben es überlebt.
Nach Parteitagen wird auch häufig gemessen, wie lange für Politiker geklatscht wurde. Ich kenne es aus Cannes bei Filmpremieren. Da liest man dann hinterher, 7, 10, 12 Minuten Standing Ovations. Also inwiefern ist Applaus auch eine Art Aufmerksamkeitswährung geworden?
Ja, würde ich sogar sagen, ist sie wahrscheinlich immer schon geworden. Aber klar, wenn man das so quantifiziert wie heute und dann sagt, ne, es waren irgendwie 10 Minuten und es war vielleicht länger als bei dem, was es dann ja auch vergleichbar irgendwie macht. Kann man das schon als Währung benutzen und auch lesen. Man kennt das ja auch von so Applausometern. Das gibt es ja manchmal auch, dass es irgendwie Aufführungen gibt, wo dann, keine Ahnung, ich kenne das von Poetry Slams, wo dann der oder die Künstlerin, die am meisten beklatscht wird, am Ende gewonnen hat oder auch am lautesten geklatscht wurde. So, dass das natürlich sehr fragil ist und wie viele Freunde waren denn vielleicht mit im Publikum? Also jetzt gerade bei so einer wenn wir jetzt nicht von Cannes sprechen, sondern von irgendwie ne, der Berliner, keine Ahnung, Poetry Slam Meisterschaft, ist das ja nochmal was anderes. Aber es ist natürlich schön, weil sich das reproduzieren lässt, weil wir waren alle nicht vor Ort, wenn wir jetzt zum Beispiel über Cannes eine Rezension lesen oder einen Radiobeitrag hören oder so. Das ist sofort was, womit wir was anfangen können. Okay, da wurde irgendwie 7 Minuten applaudiert. So ein Gefühl zu übertragen ist schwierig. So, ja, alle waren begeistert, das kann man schreiben, aber so hat man halt eine schöne, quantifizierbare Zahl.
Kann man sich auch sofort vorstellen, da stehen die Menschen im Raum und klatschen. Jetzt gibt es auch inszenierten Applaus. Ein Beispiel ist eine nordkoreanische Fangruppe bei den Olympischen Winterspielen 2018 und das klingt dann so. Ja, was wir jetzt nicht sehen, ist also in dem Video sieht man noch dazu viele junge Frauen in roten Schneehosen, Winterjacken und die bewegen sich gemeinsam nach links und rechts, vorne und hinten und singen und klatschen dazu. Ja, warum spielt Applaus gerade in autoritären Systemen eine so große Rolle?
Genau, um dieses Beispiel noch kurz zu erläutern, das war, wie Sie gesagt hatten, bei den Olympischen Winterspielen 2018 und da war es erstmals, dass Nord- und Südkorea zusammen eine Mannschaft gestellt haben, nämlich die das Frauenteam beim Eishockey. Genau, und Nordkorea hat halt diese spezielle Delegation, sagen wir mal, entsendet. Die wurde dann im Ausland auch Army of Beauties genannt, weil die wurden auch danach ausgesucht, ne, dass sie einer bestimmten Größe und einem bestimmten normschönen Bild entsprechen. Die sind dann halt genau in dieses Eishockeystadion gesetzt worden und haben dieses sehr rhythmische, offensichtlich vorher einstudierte Klatschen da durchgeführt oder diese Choreo. Und natürlich ist das eine Art von Marketing von Nordkorea. Ne? Diese Außendarstellung, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, auf der internationalen Bühne uns zu präsentieren. Das wollen wir möglichst gut und möglichst schön machen und dann mit sowas vermeintlich leichtem und wenig gefährlichem wie Applaus. Ich kann mich auch gut erinnern, wie das in den westlichen Medien damals sehr belächelt wurde. So alle haben dieses Video gezeigt und man hat sich darüber lustig gemacht. Haha, wie schön synchron die das machen. Dass da aber natürlich was ganz anderes hintersteckt, sieht man, wenn man zum Beispiel ein Interview mit einem Nordkoreaner, der geflüchtet ist, gelesen hat, was tatsächlich unter dem Titel stand, You clap to stay alive. Also das ist irgendwie in der Diktatur tatsächlich so sein kann, dass Klatschen als Instrument eingesetzt wird. Klar, um diese Herrscherakklamationen, sagt man da, ne? Also dass der Herrscher praktisch immer wieder bestätigt wird vom Volk, vermeintlich, was man natürlich in Frage stellen kann, wenn das Volk gar keine andere Wahl hat. Da gibt's aus der stalinistischen Sowjetunion eine ganz relativ bekannte Geschichte, die von Alexander Solzhenitsyn aus der Archipel Gulag stammt, wobei in so einer Bezirksparteikonferenz Stalin nicht mehr anwesend war, aber Stalin wurde zitiert oder ein Schreiben an Stalin wurde aufgegeben. Und dann traut sich danach niemand als Erster mit dem Klatschen aufzuhören. Und dann wird irgendwie 7 Minuten applaudiert, 8 Minuten, alle schauen sich schon gegenseitig an. Oh Gott, kann nicht mal jemand aufhören? Ja, aber ich ja nicht, weil ich will ja nicht als Erster aufhören. Weil klar, die Parteifunktionäre sind da irgendwie vor Ort und werden das sofort registrieren. Dann wird irgendwie 10 Minuten geklatscht, 11 Minuten. Und irgendwann traut sich dann einer, das ist ein Papierfabrikant, der setzt sich dann hin, hört auf zu klatschen und sofort bricht es natürlich in sich zusammen, weil alle erleichtert aufhören können. Und genau in der Archipel Gulag geht die Geschichte dann so weiter, der wird am selben Abend noch einkassiert und ins Gulag geschickt für 10 Jahre, natürlich für was ganz anderes. Aber der Offizier sagt danach noch zu ihm, und hören Sie nie als Erster mit dem Klatschen auf. Also dass das schon eine Art von Machtgeste sein kann. Wir beobachten uns alle gegenseitig, wir wissen alle, wir müssen klatschen und alle machen auch mit. Also es ist eine ganz klassische Unterdrückungsgeste, die dann aber perfiderweise natürlich gleichzeitig benutzt wird, um sich selbst zu legitimieren. Ja, ihr klatscht mir ja alle zu, obwohl ihr das natürlich müsst, implizit. Genau, das ist eine ganz schwierige Verstrickung in Diktaturen, würde ich sagen.
Wenn wir jetzt mal in den digitalen Raum springen, wie hat sich die Applauskultur Ihrer Meinung nach verändert mit dem Setzen von Likes und Emojis? Ist das digitale Liken mit analogem Klatschen vergleichbar?
Ja, in großen Teilen tatsächlich schon, würde ich sagen. Es hat viele Ähnlichkeiten, was dieses Affektive angeht. Ne? Also wenn wir irgendwie klatschen, so aus dem Impuls heraus, das machen wir beim Liken ja ähnlich. Die wenigsten gehen ja irgendwie 15 Minuten in innere Klausur, bevor sie irgendwo einen Like-Button oder ein Herz oder ein Emoji setzen oder so. Man wird schnell affiziert, würde ich sagen. Es hat ähnliche Ansteckungsmechanismen. Oder haben schon 3 Leute geliked oder schon 10 Leute oder 20 oder 3 Millionen. Da like ich mal dazu. Das scheint irgendwie, ne? Da scheinen sich alle einig zu sein. Also so eine Art Gruppenzwang oder Ansteckung. Das hat es auf jeden Fall, hat ähnliche Kommunikationsfunktionen. Auf jeden Fall innerhalb einer Gruppe und nach außen zur Bühne, wenn wir jetzt mal das, was im Internet dargeboten wird, als Bühne betrachten. Sogar ganz vergleichbar ist es bei so Live-Kontexten, also wenn jetzt bei Twitch zum Beispiel, wo ja viele so Computerspiele gestreamt werden und das live passiert, dass es da auch so wie so eine Welle von Emojis zum Beispiel gibt und die dann wirklich ähnlich so aufbrandet wie ein Applaus und auch ähnlich wieder abklingt, da ist das wirklich ganz vergleichbar. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede, ne? Wir haben eine andere Zeitlichkeit. Also Applaus ist ja immer irgendwie auf einen bestimmten Zeitrahmen beschränkt, üblicherweise am Ende oder als Zwischenapplaus zwischendurch. Genau, aber dieses Liken jetzt, wenn wir das nehmen, ist natürlich zeitlich viel zerstückelter und auch die Bühne, wer jetzt auch immer, wem auch immer das Liken da gilt, der kriegt das auch nicht instantan mit, wie es ja bei einem normalen, wenn wir jetzt ans Theater denken, bei einem normalen Klatschen, Bühne und Publikum wäre. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Aber grundsätzlich finde ich, ist das schon sehr vergleichbar und wir alle kennen diesen Moment, spätestens seit Corona, wenn man irgendwie bei Zoom oder Teams oder wo auch immer ist und einer ist fertig und irgendjemand bringt dieses klatschende Hände-Emoji, auch das bleibt selten alleine. Ah, okay, der andere hat das Emoji gebracht, dann mache ich das jetzt auch.
Die Medienwissenschaftlerin Judith Petrick über Applaus, Likes und die Frage, warum Menschen offenbar seit Jahrhunderten das Bedürfnis haben, ihre Zustimmung nicht nur zu empfinden, sondern auch hörbar oder sichtbar zu machen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank nochmal.
Das Lesen der anderen.
Ja, und da geht es heute in die Schweiz zu Strapazin, einem seit 1984 erscheinenden Magazin für Comic, Kunst und Illustration. Die aktuelle Ausgabe schmückt eine Klopapierrolle. Und das hat einen sehr triftigen Grund, denn das Heft hat sich dieses Mal ganz dem Thema Stuhlgang verschrieben. Kacke steht auf dem Cover neben der Klopapierrolle. Warum dieser Schwerpunkt und wie die Comic-Künstler Geschichten mit den menschlichen und tierischen Ausscheidungen umsetzen, darüber spreche ich mit einem der Herausgeber, mit Christoph Schuler. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, in der Populärwissenschaft erlebt der Darm schon seit Jahren einen Boom, seit 2014, rund um das Erscheinen des Spiegel-Bestsellers Darm mit Charme. Nun also auch im Comic. Was hat Sie an Exkrementen interessiert?
Es ist immer lustig, etwas über die Ausscheidungen zu schreiben oder zu zeichnen. Wenn man das Stichwort Scheiße in die Luft wirft, dann melden sich alle Zeichner und Zeichnerinnen und wollen sofort einen Beitrag bringen.
Im Bereich Cartoon, Karikatur ist Code immer wieder Thema bei verschiedenen Künstlern. Wie verbreitet ist er denn im eher klassischen Comicformat?
Dort vielleicht nicht so. Ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass Tim und Struppi jemals beim Kacken beobachtet wurden. Oder auch Mickey Mouse hält sich da sehr zurück. Was mich, als ich als Kind eigentlich immer gestört hat, ich fragte mich immer, was machen die eigentlich? Gehen die nicht aufs Klo morgens oder was?
Genau, und dann haben Sie Künstler gebeten, sich damit mal auseinanderzusetzen und diesen Fragen nachzugehen. Eine Geschichte in der Ausgabe heißt Stilvoll. Sie stammt von der deutsch-amerikanischen Comiczeichnerin Elizabeth Pitch. Und es geht darum, dass eine Frau sich ein überteuertes Sandwich holt. So beginnt der Comic, setzt sich in einen Park und dann beginnt das Übel. Sie muss nämlich aufs Klo. Was hat Sie an dieser Geschichte gereizt, also dass Sie sie mit ins Heft genommen haben?
Mich hat vor allem die Autorin gereizt. Ich habe bereits 3 Bücher von ihr und mir gefällt diese Figur des Fangirls sehr. Das ist so eine eine total überdrehte Figur, die sich um keine Konventionen kümmert und ständig in so merkwürdige und so schwierige Situationen kommt wie hier, wo sie unbedingt dieses Sandwich essen möchte, aber gleichzeitig auch in einer öffentlichen Toilette sitzt. Und man kann sich vielleicht vorstellen, was für Schweinereien sich da ergeben.
Ja, eine Szene zum Beispiel, ich glaube, ich spoiler nicht zu viel. Also sie will aufs Klo, sie legt das Sandwich ab auf einen Mülleimer. Der Sandwich fällt in den Mülleimer und sie holt es dann eben wieder raus und da klebt dann ein Kondom dran, ein Tampon. Sie nimmt die Binde, die da auch noch draufklebt, runter und isst es. Also was für eine Form von Humor ist es? Ist das irgendwie so ein bisschen auch der Tabubruch, die Lust am Ekel?
Sicher, dass Elizabeth Pitch, die Autorin, beklagt, dass in all ihren Büchern diese Tabubrüche und diese zum Teil ekelhaften Geschichten, die so schön gezeichnet daherkommen.
so schön gezeichnet. Das ist ja so eine sehr reduzierte Cartoon-Ästhetik, stark vereinfachte Körperform, große Gesichter. Können Sie beschreiben, was den Stil von Elizabeth Pitch auszeichnet?
Man würde das eigentlich zum Stil, zum Ligne-Claire-Stil zählen. Derselbe Stil, in dem auch die vorher erwähnten Tim und Struppi Bücher gezeichnet wurden. Ein sehr klarer Stil, den sehr reduzierten Perspektiven und Kamera ist eigentlich ständig sehr nah auf der Person.
Eine andere Geschichte in der aktuellen Ausgabe stammt von Zhenya Olinik, einer ukrainischen Illustratorin und Comiczeichnerin. Die arbeitet auch für Medien wie die New York Times oder den New Yorker. Das heißt, sie macht auch visuelle Kolumnen. Auch ihr Stil ist eher reduziert, aber irgendwie ganz anders. Hier ist es in Schwarz-Weiß gezeichnet. Sie arbeitet nur mit Silhouetten. Hier geht es jetzt in der Geschichte um Hundebesitzer und Kot. Was interessiert die Künstlerin daran?
Sie hat da einen anderen Zugang. Sie spricht nämlich von ihrem eigenen Hund oder beziehungsweise den Hund, den sie mit ihrem Partner teilt. Nur ist ihr Partner zurzeit in der Ukraine an der Front. Sie hat ihn jetzt alleine, den Hund, und sie lässt sich in der Geschichte darüber aus, wie schön, dass das war, als man den Hund noch geteilt hat, wie man das Gassigehen aufteilen konnte und wie man über die Kacke des Hundes referierte, wie die Konsistenz war. Und jetzt muss sie das alleine machen und dann geht sie an die Front, ihren Partner besuchen und plötzlich greift sie in ihre Windjacke und entdeckt, oh Scheiße, ich habe ja das Säckchen mit dem Hundekot noch bei mir.
Ja, also irgendwie ein starker Kontrast von Krieg und dem Alltag mit Hundekot. Auch bei ihr funktioniert der Humor auf der bildlichen Ebene, aber auch auf der sprachlichen Ebene. Da bekommt Scheiße auch eine Doppeldeutigkeit. Sie sagt zum Beispiel, mit Scheiße oder eine Figur mit Scheiße umzugehen ist einfacher zu zweit. Die aktuelle Ausgabe des Comic-Magazins Strapazin widmet sich also ganz dem Thema Kacke. Mehr finden Sie unter strapazin.de und ich habe darüber mit einem der Herausgeber gesprochen, mit Christoph Schuler. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Seit Donnerstag läuft der Dokumentarfilm Kommunist in den Kinos. Im Zentrum steht Egon Krenz, ein DDR-Politiker, den man einem jüngeren Publikum erklären muss.
Wer Egon Krenz war, in 10 Sätzen. Ein Junge, der mit 14 Jahren das Kommunistische Manifest las und sich mit 16 Jahren entschied, Kandidat der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu werden.
Ja, 1983 wurde er ins Politbüro des ZKs der SED berufen, war 1989 Generalsekretär und dann Staatsratsvorsitzender. Mitten in der friedlichen Revolution, also gerade 6 Wochen lang, versuchte Krenz zu retten, was nicht mehr zu retten war, die Macht der Staatspartei SED. Der Regisseur Lutz Pehnert hat nun also einen Film über Egon Krenz gemacht und was dieser Film über Krenz, aber auch die Erinnerung an die DDR erzählt, darüber spreche ich jetzt mit dem Filmkritiker Matthias Dell. Matthias, ich habe jetzt ein paar Karriereschlaglichter von Egon Krenz erwähnt. Wie klassisch erzählt denn der Film von dieser Karriere Krenz?
Es wird schon auch die Biografie von Krenz erzählt, obwohl die ziemlich uninteressant ist, weil die halt in diesem Einheitsfunktionär-Grau von so DDR-Politikern übergeht. Dann gibt es so Momente von Archivmaterial. Das ist einerseits so repräsentative DDR-Sachen, wo Krenz eben in der Fülle seiner Macht rumsteht, aber auch Fernsehmaterial aus den 90er Jahren, wo er sich dann im Westfernsehen rechtfertigen muss. Dann gibt es außerdem noch Besuche bei ihm in Dierhagen bei Rostock, wo aber gar nicht viel gesprochen wird, sondern eher so beobachtet wird. Krenz am Strand, Krenz im Café. Krenz kriegt auch Besuch von Leuten, so einem holländischen Freund, Fan. Dann wird auch der erzählt, was über Krenz, dann erzählen andere Talking Heads, also Auskunftgeber, ein Pfarrer aus der Wendezeit, der ihn dann, der zwar kritisch war in der Opposition, aber ihn am Weihnachten 1989 in seiner Einsamkeit besucht hat, oder auch so eine LPG-Vorsitzende, die schon in einem anderen Film vorgekommen ist. Das ist so ein bisschen weird, sage ich mal, weil man nicht so richtig klar kriegt, was die jetzt mit Krenz zu tun haben. Das schweift auch so ein bisschen aus. Lutz Pehnert hat seinen Film ja auch Essay genannt. Genau, und das ist so ein bisschen merkwürdig, dass man dann halt irgendwie gar nicht so richtig weiß, wie das alles hineinzielt auf die Figur Egon Krenz.
Der Film läuft jetzt im Kino, aber Premiere hatte der Anfang Mai beim Filmfest Schwerin, hat er durchaus eine Debatte ausgelöst, nämlich von einer Beschönigung der DDR sprach etwa der Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Es gab auch noch andere Kritik, die in ihre ähnliche Richtung ging. Lass uns mal über die Erzählweise sprechen. Was ist das für ein Blick auf Egon Krenz?
Also die Kritik ist schon berechtigt, das ist sehr freundlich. Was man eben jetzt zeigen könnte an Stellen, wo da nicht so genau und kritisch nachgefragt wird. Ich finde es aber vielleicht interessanter für den Moment, es auch filmästhetisch zu zeigen. Es gibt ja, was wir gerade gehört haben in der Anmoderation, auch Texte von Krenz, die allerdings nicht von ihm gelesen werden, sondern von der Produzentin Susanne Schimpk. Und das ist so ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise er lebt. Warum spricht er seine Texte nicht selbst? Man ist dann irritiert, diese Frauenstimme zu hören mit dem Ich, das er bei Krenz meint. Das macht es natürlich irgendwie nobler, nimmt es von ihm weg, irgendwie distanziert ist. Das ist eine interessante Entscheidung, auch ein bisschen merkwürdig. Das andere ist, dass es dann auch so popkulturell das Bildmaterial gibt in diesen Archivaufnahmen, zum Beispiel von Gojko Mitic, der in den sogenannten Indianerfilmen der DEFA halt den Helden gespielt hat, den edlen Wilden, der sich dagegen Leute durchsetzt. Und das ist so ein bisschen auch, wenn man dann drüber nachdenkt, soll das jetzt bedeuten, dass also Krenz heute in diese Gojko Mitic-Rolle reingeht, wie er da am Pfahl steht, beschossen wird und alles aushält stoisch? Merkwürdige Setzung.
Also, und das heißt, welchen Schluss legt Lutz Pehnerts Film nahe?
Na, der meint es offensichtlich so, weil du hattest ja schon erwähnt, dass es in Schwerin diese Kritik von Burkhard Blei, dem Landesbeauftragten, gab. Darauf hat sich jetzt Pehnert bei der Berliner Premiere bezogen. Die Rede kann man auch in der Berliner Zeitung nachlesen. Da gibt es dann auch den Satz, die Cowboys haben gewonnen. Wo man also schon denkt, es soll Egon Krenz absurderweise praktisch der Gojko Mitic sein, was eben so ein bisschen merkwürdig ist und was aber auch zeigt, dass Krenz als Zeichen total entleert ist, weil er eben genauso wie Gojko Mitic oder der grüne Pfeil oder Pitti Platsch einfach als so ein Erinnerungsmarker für eine DDR-Leben funktioniert. Und das beschreibt er auch selbst wieder, gelesen von Susanne Schimpk, an der Stelle, wo er eben von Leuten gefragt wird, ob sie ein Foto mit ihm machen, und er fragt, warum.
Ich fragte sie nach dem Grund dafür. Eine Mitarbeiterin erklärte mir: Herr Krenz, wir sind doch mit Ihnen aufgewachsen. Als wir junge Pioniere waren, waren Sie unser Vorsitzender. Als wir in der FDJ waren, waren Sie unser erster Sekretär. Und als wir erwachsen waren, waren Sie in der Regierung und ein paar Wochen sogar unser Staatsratsvorsitzender.
Und das ist eben das Merkwürdige. Es ist ein vollkommen leeres Zeichen, aber es hat irgendwas mit der DDR-Erinnerung zu tun.
Und wie schätzt du das jetzt ein? Stimmst du der Kritik zu? Ist das jetzt eine reine Hagiografie, eine nachträgliche Lobhudelei auf Krenz?
Ich würde sagen schon. Also die Perspektive ist sehr mitfühlend, sehr viel Bewusstsein dafür. Und das Merkwürdige ist eben, dass Lutz Pehnert eben ihn wählt als jemanden, mit dem man jetzt, was man ja machen kann, aus so einer Ostsicht sagen kann, man muss sich dauernd rechtfertigen, man muss sein DDR-Leben erklären und so weiter. Das kann man alles machen, aber dafür ausgerechnet Egon Krenz zu wählen, ist ein bisschen absurd, weil der Film sogar da selber das registriert. Da geht es nämlich, das ist für mich das Interessanteste, die Tonaufnahmen von der Parteikommission SED Januar 1990, die damals von innen heraus fragen, was habt ihr da eigentlich gemacht, diese verantwortlichen Leute, zu denen noch Egon Krenz gehört hat. Und da war es auch so, dass er halt eigentlich die Hoffnung enttäuscht hat, die die Leute in ihn hatten. Klang zum Beispiel so:
Wir haben dir zugejubelt, Egon. Wir fanden die Stifte, wie du ohne Blatt Papier frei zu uns gesprochen hast, im Unterschied zu den Mitgliedern des Politbüros. Dann gingst du in die Parteiführung und dann stellten wir den Wandel fest. Er trat dann auch mit Blatt Papier ans Pult und hatte sich diesen Stil angepasst. So war unser Eindruck.
Genossen, ich war in einer nicht einfachen Lage. Ich war viele Jahre der Jüngste in diesem Politbüro.
Man muss sagen, diese Antwort ist so ausweichend wie bei ganz vielen anderen Sachen auch. Und das zeigt eigentlich das Scheitern, Versagen von Egon Krenz, der irgendwie die ganze Zeit dabei war, aber nie was gemacht hat, nichts verhindern konnte, nichts prägen konnte. Und das ist das Absurde, dass es jetzt eine quasi freundliche Sicht darauf gibt, dass man sich mit ihm an die DDR erinnert, wo er doch eigentlich zu denjenigen gehört, die dieses Experiment kaputt gemacht haben, die versagt haben, die den Traum von dem besseren Deutschland nicht leben lassen, sondern kaputt gemacht haben. Also eine sehr interessante, aber auch merkwürdige Verdrehung.
Matthias Dell über den Dokumentarfilm über Egon Krenz, Kommunist von Lutz Pehnert, der läuft jetzt in den Kinos.